Direkt aus Europa Nummer 327, Seite B.
Das Wetter in Bayern. Die weiteren Aussichten bis Donnerstag. Morgen Sonne und Wolken mit Schauerneigung in Alpennähe. Am Dienstag und Mittwoch viel Sonnenschein, am Donnerstag wieder unbeständiger. Höchstwerte erst 15 bis 20, ab Wochenmitte 20 bis 25 Grad.
Bayern 2 Radio. Zeit für Bayern.
Die Aussicht auf die Berggipfel ist traumhaft. Die Kühe und Rinder sind meistens friedlich und lassen ihre Schellen klingen. Und die Brotzeit auf dem Berg schmeckt ganz besonders gut. Wanderer würden am liebsten oben bleiben und beneiden Sennerinnen und Hirten, die den ganzen Sommer auf einer Alm oder Alpe verbringen, wie die Alm im Allgäu heißt. Es klingt romantisch, wenn ein Bergler erzählt, dass es keinen Strom gibt und dass das Kaffeewasser auf dem mit Holz beheizten Ofen zum Kochen gebracht werden muss. Und die Hektik im Tal scheint ganz weit weg. Aber die Bergromantik hat ein Ende, wenn auch bei Dauerregen zu Fuß Vieh- und Weidezäune kontrolliert werden müssen. In Zeit für Bayern gibt Marianne Beach Einblicke in eine fast schon exotische Lebensweise, in der Vieh- und Käseproduktion den Rhythmus bestimmen.
Ungewohnte Klänge im Kuhstall. Der Jazz-Frühling macht Station auf der Alpe Sonnhalde bei Oberstaufen. Warum sollte nur das Alphorn in den Bergen klingen? Das Vieh ist Anfang Mai noch im Tal. Der Tag gibt sich kalt. Aber Musikliebhaber sind trotzdem heraufgewandert und genießen begeistert Jazz zum Käse.
Jetzt muss ich den Käse noch probieren. Jazz habe ich schon gehört.
Ja, super. Also passt gut zusammen.
Cool, super. Also, klasse.
Wir haben heute Morgen überlegt, ob wir überhaupt herkommen sollen, weil es so regnet. Dann haben wir wirklich was verpasst.
Super, super. Wir kommen aus dem Hessenland.
Ich bin extra aus der Schweiz angereist.
Ich bin eigentlich ein uralter Jazz-Fan. Und ich bin natürlich ganz begeistert, dass uns das gelungen ist, das auf die Sonnhalde zu bringen.
Auch Jackl Köhler, der jazzbegeisterte Elbler auf der Sonnhalde, kann dem verregneten Tag eine gute Seite abgewinnen. Er hat Zeit zum Zuhören.
Sonst mir ist die bloß scharf beim schönen Wetter. Also das hat auch seine Vorteile.
Die Ziegen fressen schon die ersten zarten Kräuter auf den Wiesen um die biologisch bewirtschaftete Alpe. Aber Kühe und Jungvieh sind noch im Tal. Erst Mitte oder Ende Mai reicht die Weide für das Großvieh. Bis dahin haben Jackl Köhler und seine Helfer noch viel zu tun.
Wir müssen die Zäune machen. Also, ich glaube, wir sind da schon bei guten 20 Kilometern. Weil man einzelne Einteilungen machen muss fürs Jungvieh. Und für Kühe muss man extra Einteilungen machen. Die Geißen brauchen eine extra Einteilung. Also, oder, wie gesagt, das Frühjahr ist gerade langweilig bei uns. Aber nach so einem ausgeprägten Winterschlaf ist man natürlich da schon locker drauf für solche Arbeiten.
Fast 50.000 Tiere ziehen jeden Sommer hinauf auf die Bayerischen Almen. Im Allgäu sagt man Alpen oder einfach Berg. Bergluft ist gesund, das gilt auch für die vierbeinigen Urlauber. Vor allem Jungvieh wird auf den Berg geschickt. Auf Sennalpen, auf denen Sennerin oder Senn Käse herstellen, weiden Kühe. Und auch auf Jungviehalpen werden ein oder zwei Hirtenkühe gemolken, um Milch für Hirten und Gäste zu haben. Daneben treffen Bergwanderer auf Pferde, Ziegen, Schafe und Alpsauen, Esel und Hennen. Rund 1400 Almen und Alpen werden in den bayerischen Bergen bewirtschaftet, vom Berchtesgadenerland bis ins Allgäu. Die malerischen Hütten sind oft auch urige Einkehrstationen für Bergwanderer, die die Idylle in der Natur genießen und am liebsten mit den Bergbewohnern tauschen würden. Sie wissen ja nicht, wie lange die freundliche Wirtin und der bärtige Elbler schon auf den Beinen sind. Der 19. Mai ist kein gewöhnlicher Tag. Um 4 Uhr früh ist schon Betrieb auf dem Hof der Familie Zweng in Binzeller, einem Weiler zwischen Wertach und Rettenberg im Oberallgäu.
Jetzt haben wir geschwind Frühstück gemacht, jetzt geht's.
Es geht auf die Alpe. Mit Kindern und Kühen zieht die Familie ins Sommerquartier auf die Alpe Hochried bei Immenstadt. 18 Kilometer weit hinunter ins Illertal und wieder hinauf auf den Berg. Zum ersten Mal seit dem Viehscheid, dem Almabtrieb im Herbst, klingen wieder die großen Zugschellen. Und dann geht es los. Die älteren Kühe trotten gemächlich aus dem Stall. Die jüngeren springen im Kuhgalopp hinterher, um den Anschluss nicht zu verpassen. 3,5 Stunden später und 18 Kilometer weiter. Der Morgentau liegt noch auf dem frischen Gras um die Alpe Hochried. Die Menschen sind außer Atem. Die älteren Kühe offenbar topfit. Sie drängen ungeduldig auf die frische Bergweide. Der Aufzug auf die Alpe ist ein halber Umzug, auch wenn viele Haushaltsgeräte längst doppelt vorhanden sind.
Es gibt halt so viele Sachen, wo dann der eine schreit, wo ist das und wo ist das? Es sind etliche Autoladungen voll, die man hin und her transportiert. Das Leben hier oben geht genauso weiter wie daheim. Wir müssen halt unsere Geschäfte von hier oben aus weitermachen.
Und das heißt, der Laptop ist dabei, aber der Fernseher bleibt im Tal.
Zum Fernseher hätte man eh keine Zeit mehr. Ich wüsste nicht, wenn mir Fernseher sortet. Deshalb ist das übrig. Wir haben ein Radio und wir haben eine Zeitung zum uns informieren und das genügt. Man muss halt entscheiden, was brauche ich wirklich. Man kann aber auch auf etliches verzichten. Das muss einmal im Jahr muss alles raus, beziehungsweise zweimal im Jahr dann wieder zurück und dann da sammelt sich nichts an.
Schon am nächsten Morgen steht der Senn Helmut Zweng in der langen Gummischürze am Käskessel. Für 4,5 Monate ist das Käsen jetzt tägliche Routine. Mit ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen führt er die Käseharfe durch die mit Lab dickgelegte Milch. Das Instrument erinnert an einen riesigen Eierschneider oder eine Harfe, die statt mit klingenden Saiten mit dünnen Drähten bespannt ist.
Das ist Käseharfe.
Langsam zieht der Senn die Käseharfe durch den Kessel. Nach einer kalten Nacht reagiert die Milch anders als bei schwülem Wetter. Helmut Zweng hat es im Griff, wie er die Käsemasse behandeln muss. Beim Käsen gibt es wie beim Viehfüttern und Melken keinen Ruhetag. Eva und Helmut Zweng müssen jeden Tag mit der gleichen Sorgfalt arbeiten.
Wir müssen halt aufstehen zwischen 4:15 und 4:30 und unsere Käse nachts draußen. Und dann werden morgens die Kühe reingeholt, dann wird gemolken. Und dann kommen halt nur die kleinen Sachen dazu, die man auch machen muss. Also die ganze Schweineversorgung, Kälbertränke und solche Sachen. Und wenn dies dann beendet ist, dann geht es mit der Sennerei weiter. Das geht dann um 7 ungefähr, geht es in der Sennerei dann weiter.
Erzählt Eva Zweng, die während der Schulzeit auch noch dafür sorgt, dass die Kinder pünktlich in die Schule kommen. Wenn die schwere Masse aus dem Kessel gehoben wird, sitzt jeder Handgriff. Während die Molke aus den Käseformen abläuft, schöpft Eva Zweng noch ein Gefäß voll Flüssigkeit aus dem Kessel für die Kultur, die bis zum nächsten Tag bebrütet werden muss. Die hauseigene Mischung an Milchsäurebakterien sorgt für die Löcher im Käse und für den charakteristischen Geschmack. Karl Buhl sitzt vor der Hütte, das Butterfass zwischen den Knien. Auf der Strausbergalpe bei Sonthofen ist das Buttern noch Handarbeit. Hier gibt es keinen Strom. Nur morgens wird für etwa eine Stunde das Dieselaggregat angeworfen. Die beiden Hirtenkühe sind das Melken per Hand nicht gewöhnt. Und Resi Buhl nutzt die Zeit, um Brot, Käse und Wurst für die Bewirtung der Wanderer vorzuschneiden. Tagsüber bleibt der Diesel konsequent aus, auch wenn das Butterstampfen mühsam und langwierig ist. Resi Buhl kocht Kaffee auf Vorrat. Das dauert länger, weil das Wasser auf dem Kohleherd erhitzt werden muss. Die Strausbergalpe bietet echten Alpgenuss. Salami von den eigenen Schafen, Milch von den 2 oder 3 Hirtenkühen und wenn die Milch aus ist, gibt's keine mehr. Nachschub aus dem Supermarkt im Tal ist verpönt. Die Schafe sind zufrieden und lassen kein Mäh hören. Die Kühe fressen und sagen nicht Mu. Und in der Gaststube tönt keine Volksmusik von der CD.
Das muss doch jetzt sein, oder?
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist Maria Heimsuchung. Heute heißt es im Evangelium, dass Maria übers Gebirge ging zu ihrer Verwandten Elisabeth. Ihr werdet morgen ins Gebirge hinaufziehen, auf die gute Weide. Und dazu wünsche ich euch von Herzen Gottes reichen Segen.
Pfarrer Peter Guggenberger steht vor der 400-köpfigen Herde und besprengt Mensch und Tier mit Weihwasser. Zuschauer gibt es keine. Am nächsten Morgen geht es hinauf auf die Hochalpen in 1500 bis 2000 Meter Höhe. Das bedeutet 2 bis 3 Stunden Aufstieg für Tiere und Treiber. Am Vorabend wird das Vieh gesegnet.
Jedes Mal, bevor die Tiere auf die Alpe kommen, werden sie vom Geistlichen gesegnet.
Schon immer. Das ist schon Tradition, seit es das gibt.
Bergluft ist gesund. Das gilt nicht nur für zweibeinige Urlauber. Ein Rind, das in der Jugend auf die Bergweide durfte, ist sein Leben lang robuster und bringt mehr Kälber. Es gibt noch weitere Gründe für den Bauern, sein Vieh auf die Alp zu schicken. Er spart Weide im Tal und kann das Futter für den Winter einlagern.
Ho, 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 ho. Auf, kommet, Futter geht's.
Die Ziegen sammeln sich sofort am Gatter. Die Kühe lassen sich Zeit. Um 5:30 Uhr abends ist Melkzeit auf der Alpe Sonnhalde bei Oberstaufen. Helferin Rosi treibt die Kühe ein.
Das klappt so wunderbar. Das ist so eine Harmonie.
Rosi hat unterdessen die Ziegen in den Stall geholt.
Und jetzt wird angemolken. Vorsicht!
Beim Anmelken spritzt ein dünner Milchstrahl heraus. Dann gibt die Melkmaschine den Takt vor.
Bei der April bin ich jetzt schon da. Und macht das jetzt mit. Und es macht schon Spaß. Jetzt sind wir raus. Einfach vom Alltag. Ich habe einen schweren Beruf. Also ich bin Altenpflegerin vom Beruf. Und das ist doch psychisch sehr anstrengend. Einmal wieder Kräfte sammeln. Dann kann man seinen Beruf auch wieder weitermachen.
An diesem Abend wird noch Ziegenkäse gemacht. Gebackener Ziegenkäse ist eine Spezialität auf der Sonnhalde. Anfang der 90er Jahre drohte der Alpe der Verkauf. Um den Biobetrieb zu sichern, gründete Jackl Köhler mit Freunden einen Verein zur Erhaltung der Allgäuer Kulturlandschaft, der die Alpe erwerben konnte. Für Fördermitglieder gibt es Käse statt Zinsen. Und das beruhigende Gefühl, dazu beizutragen, dass an diesem Fleck zufriedene Menschen im Einklang mit der Natur arbeiten können. Vieh und Natur bestimmen den Arbeitsablauf, nicht die Uhr.
Käse, Vieh, es gehört einfach als Zimmer.
Das ist eigentlich ganz wenig, was man braucht, eigentlich, um zufrieden zu sein und glücklich zu sein. Man braucht nicht so materielle Sachen, also größere Autos, größere Häuser, noch mehr Flugreisen oder sonst was, das braucht man eigentlich alles nicht.
Unten im Tal ist immer mehr Hektik. Klar, der Tourismus ist auf die Alpe gekommen und oben ist man freier.
Nach dem Abendmelken entlässt Jackl Köhler die Kühe wieder auf die Weide.
In Zeit für Bayern schilderte Marianne Bietsch das Leben auf der Alpe zwischen Vieh und Käse.
Deutschlandfunk. Europa heute.
Im Studio ist Barbara Schmidt-Matern. Einen schönen guten Morgen. Trotz teils erbitterten Widerstands in der tschechischen Bevölkerung haben Prag und Washington sich gestern auf dem NATO-Gipfel in Bukarest geeinigt. Unterstützt von allen 26 NATO-Staaten ist die Stationierung des umstrittenen amerikanischen Raketenschilds in Tschechien und auch in Polen nun beschlossene Sache. Die Anlage soll zur Ortung von Raketen dienen, etwa aus dem Iran oder anderen sogenannten Schurkenstaaten, so jedenfalls lautet das Bedrohungsszenario, mit dem die USA den Sinn dieser Radaranlage begründen. Russland hat ein Angebot zur Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr erhalten, doch wird mit neuer Kritik gerechnet, wenn Präsident Putin heute in Bukarest auf dem NATO-Gipfel eintrifft. Die Tschechen lassen sich davon nicht beeindrucken. Auch gegenüber Washington treten sie zunehmend selbstbewusst auf und spielen dabei auch gerne mal Amerika und die Europäische Union gegeneinander aus. Mit welchen Mitteln, das beschreibt aus Prag Kilian Kirchgessner.
Schon seit Monaten treiben die USA die Pläne für ein weltumspannendes Raketenabwehrschild voran. Eine bedeutende Radarstation soll vor den Toren Prags aufgebaut werden. Premierminister Mirek Topolánek signalisierte in Amerika vor kurzem seine Zustimmung und bekommt nun im Gegenzug ein lang ersehntes Geschenk, die Aufhebung der Visumspflicht für alle Tschechen, die nach Amerika reisen. Anschließend trat Topolánek mit stolz geschwellter Brust vor die Kameras. Wir reißen damit die Barrieren ein und überwinden Hindernisse zwischen Verbündeten, die sehr eng zueinander stehen. Die Visumspflicht ist für uns eher eine symbolische Barriere. Gerade diese Symbolwirkung der Visumspflicht war für die Tschechen lange schmerzhaft, weil die Nachbarn aus den westlichen EU-Ländern ohne Visum nach Amerika einreisen dürfen, fühlten sich die Tschechen als EU-Bürger zweiter Klasse. Aus Brüssel klagt Premierminister Mirek Topolánek, sei wenig Unterstützung gekommen, um das Ungleichgewicht auszubalancieren. Fast 4 Jahre lang hatte die EU Zeit, sich darum zu kümmern, dass die tschechischen Bürger die gleichen Rechte haben wie die Bürger der alten EU-Länder. Was wir stattdessen erlebt haben, ist, dass sie uns immer neue Knüppel zwischen die Beine werfen. Die Botschaft an die Brüsseler Behörden ist eindeutig. Wenn ihr euch nicht um uns kümmert, dann nehmen wir die Sache eben selbst in die Hand. Bislang ein undenkbares Verhalten. 18 Jahre nach der politischen Wende entdecken die Tschechen ihr Selbstbewusstsein. Oder wie Politologe Petr Drulák vom Prager Institut für internationale Studien einschränkt, die Tschechen verstecken ihr Selbstbewusstsein nicht mehr. Ich glaube nicht, dass der EU-Beitritt die tschechische Haltung grundlegend geändert hat. Vorher hätten wir diesen Alleingang mit den amerikanischen Visa aber vermutlich nicht gemacht, einfach um den Beitritt nicht zu gefährden. Aus taktischen Gründen also. Die Tschechen stehen traditionell, so spotten sie bisweilen selbst, vor allem auf ihrer eigenen Seite. Für das nationale Selbstbewusstsein ist es ungemein wichtig, dass Tschechien bei allen großen Bündnissen und Übereinkünften dabei ist, von der NATO bis zum Schengen-Raum. Den Bündnispflichten kommt Prag ohne Diskussionen nach. In Afghanistan beispielsweise ist das tschechische Kontingent seit Jahren im Einsatz. Auch die Einheiten zur Bekämpfung von chemischen Waffen haben sich in der NATO einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Gleichzeitig dienen sich die Tschechen aber nicht ihren mächtigen Verbündeten an. Bei der Diskussion um den Einsatz im Irak etwa, in der vor allem Polen treu an der Seite Amerikas stand, herrschte in Prag lange Funkstille. Auf großen Demonstrationen wie hier auf dem Wenzelsplatz mitten in Prag versammeln sich stattdessen immer wieder hunderte amerikakritische Tschechen. Vor allem die Pläne zum US-Raketenabwehrsystem bringen sie in Rage. Viele befürchten, dass sie zwischen eine neu entstehende Front geraten könnten, zwischen Amerika auf der einen und Russland auf der anderen Seite. Eine Rückbesinnung auf die ureigenen Interessen des Landes mahnen deshalb viele Bürger an.
Ja,
wir Tschechen sind immer noch nicht selbstbewusst genug, meint diese Frau. Wir müssten noch mehr für unsere Interessen eintreten und darauf achten, dass sie auch gut umgesetzt werden. Und eine ältere Dame fügt hinzu, wir sind nicht stolz genug darauf, dass wir Tschechen sind. Vielleicht war das die Erziehung im Sozialismus, die solche Gedanken einfach nicht aufkommen ließ. Heute ist es schon ein bisschen besser, aber nicht viel. Die Tschechen als eigenständige Akteure in der Außenpolitik, die sich von außen nichts vorschreiben lassen, so sähe man sich in Prag am liebsten. Eine Parallele zum braven Soldaten Schweig ist dabei unverkennbar. Die Tschechen, sagt Politologe Petr Drulák, betrachteten die internationalen Bündnisse eben schlicht pragmatisch. Der tschechische Zugang ist nüchtern. Wir versprechen uns keine tiefgreifenden Änderungen von Institutionen wie der EU oder der NATO. In dem Moment, wo wir dort Mitglied werden, erwartet uns deshalb immerhin keine Enttäuschung.
Nás nečeká žádný velký zklamání, že je to všechno jinak, než jsme si malovali.
Über das tschechische Verhältnis zu den USA berichtete aus Prag Kilian Kirchgesner.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Einen guten Morgen wünscht Ihnen Dirk-Oliver Heckmann. Uhr 12 ist es, 12 Minuten nach 8, Sie hören den Deutschlandfunk. Muss es ein ehemaliger inoffizieller Mitarbeiter der Stasi hinnehmen, dass sein Name und seine Taten in der Öffentlichkeit genannt werden? Oder gelten die Regeln des Persönlichkeitsschutzes für alle, ungeachtet der Person, mithin also auch für Menschen, die über ihre Stasi-Tätigkeit anderen Menschen schweren Schaden zugefügt haben? Alexander Gerlach.
I.M. Schubert war ein guter Zuträger, so gut, dass wohl gleich mehrere Verhaftungen auf sein Konto gehen. I.M. Schubert war Mitglied einer Kirchgemeinde, ohne dass die anderen von seiner Doppelfunktion wussten. Doch nun, fast 20 Jahre nach der Wende, machte eine Wanderausstellung zum Thema »Christliches Handeln in der DDR« das Doppelleben des Holmsinger öffentlich. Pfarrer und Religionslehrer Edmund Käbisch hatte die Ausstellung mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet und sich zudem bei der Stasi-Unterlagenbehörde rückversichert, ob das mit der Namensnennung in Ordnung gehe. Die Behörde gab grünes Licht, umso größer war Ende März die Betroffenheit beim Leiter der Chemnitzer Außenstelle der Bürtler Behörde, Martin Böttger.
Ja, also für mich ist ein Präzedenzfall, erstmalig, dass ein IM nicht bestreitet, es gewesen zu sein, sondern nur verlangt, dass sein Name nicht genannt wird. Persönlichkeitsrechte gelten für alle. Auch für mich.
Doch haben ehemalige Stasi-Spitzel das Recht auf Anonymität? Pfarrer Edmund Käbisch.
Geschichte wird von Menschen gemacht, die haben einen Namen, ein Gesicht und die haben eine Verantwortung zu tragen. Wir wollen niemandem was ankreiden, sondern jeder ist verantwortlich für seine Taten.
Aus Dresden der Bericht unserer Landeskorrespondentin Alexandra Gerlach. Und am Telefon begrüße ich jetzt Joachim Gauck, den ehemaligen Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ist es nicht so, Herr Gauck, dass der Schutz der Persönlichkeitsrechte für alle gelten muss und dass es keine Sondergesetze geben kann für ehemalige Stasi-Mitarbeiter?
Ich denke, dass der Gesetzgeber bei der Errichtung des Stasi-Unterlagengesetzes sich dies sehr deutlich klar gemacht hat. Als wir starteten, das war noch in der Volkskammer, als die Abgeordneten der Volkskammer 90 zum ersten Mal daran gingen, die Stasi-Akten zu öffnen, gab es auch Stimmen, das ginge nicht wegen des Datenschutzes. Dann haben die Abgeordneten der Volkskammer das getan, was später auch im Deutschen Bundestag gemacht wurde. Man hat Fachleute aus dem Bereich Datenschutz hinzugezogen. Man hat sich darüber verständigt, dass Datenschutz nicht einfach Täterschutz sein kann. Und man hat sich dann daran gemacht, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die anders sein sollte als etwa nach dem Krieg, als die Persönlichkeitsrechte der Täter daran hinderten, das Opfer das wahre Ausmaß von Verstrickung und Beteiligung am Unrecht erkennen konnten. Durch die Möglichkeiten der Aufarbeitung soll dem Einzelnen wie auch der Öffentlichkeit klar gemacht werden, was eigentlich so eine Diktatur war. Und wie weit sie eingegriffen hat in Grundrechte, die unsere Verfassung für die wichtigsten Rechte überhaupt hält.
Auf der anderen Seite, Herr Gauck, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine Nennung des Namens nur dann zulässig sei, wenn der ehemalige inoffizielle Mitarbeiter eine exponierte Stellung im Stasi-Gefüge eingenommen hat oder heute im öffentlichen Leben an herausgehobener Position lebt. Das heißt, da wird unterschieden.
Ja, da wird unterschieden, aber der Fall, wenn ich mich richtig erinnere, betraf eine eine Sammlung von Namen, die ohne weitere Bezeichnung der Tätigkeit früher einfach summarisch erfolgt war. Gegen solche Veröffentlichungen habe ich mich früher auch schon immer gewandt. Es muss schon erkennbar sein, dass die Arbeit der Stasi aufgearbeitet wird, dass die Unterdrückung von Menschen und die Beraubung des Rechtes, der Grundrechte von Menschen bearbeitet wird. Und in diesem Fall ist das so. Und ich finde nach meiner Lektüre der überregionalen Medien zu diesem Fall, dass hier tatsächlich ein IM gehandelt hat und dargestellt wird, der exemplarisch, dessen Handeln exemplarisch ist für ein tiefes Eindringen in die Geheimsphäre anderer Menschen. Er hat auch durch die Annahme erheblicher Finanzmittel und sonstiger Vergünstigungen eine besondere Rolle im Kreis der IM, die ja meistens überhaupt kein Geld bekommen haben. Also hier hatte man es schon mit einem besonders durchtriebenen und auch mit einem besonders heimtückischen IM zu tun. Denn man muss sich einmal vorstellen, dass er sogar im Auftrag der Stasi sich taufen ließ. Also Handlungen wie Taufe oder Heiliges Abendmahl, das sind ja für Christen besonders heilige Dinge. Und selbst diese Dinge macht er, vollzieht er im Auftrag der Stasi, um sich noch besser zu tarnen. Also dieses Element der Heimtücke machte natürlich die Menschen, die mit ihm zusammen agierten damals und zusammenlebten, völlig arglos. Und sie waren in einer Weise ungeschützt, wie sie es gegenüber keiner staatlichen Instanz sonst waren, gegenüber keinem Parteisekretär und keinem staatlichen Leiter. Und daher ist der Gesetzgeber sicher auch so weit gegangen, als er eine Art Lastenausgleich zwischen Opfer und Täter herstellte. Der Täter war früher der Begünstigte und er wurde geschützt. Und heute möchte er diese Begünstigung im Grunde aufrechterhalten. Das kann natürlich nicht angehen, denn nicht zu Unrecht hat der Gesetzgeber einen Perspektivenwechsel zugunsten der Interessen der Opfer vorgenommen, als er das Stasi-Unterlagengesetz errichtete.
Aber Herr Gau, genau diesen Fall, über den wir sprechen, den könnte man auch darstellen, ohne den Namen des entsprechenden IM zu nennen und damit auch die Funktionsweise des Ministeriums für Staatssicherheit. Wozu brauchen wir wirklich die Klarnamen?
Das hat eben der beteiligte Pfarrer und auch andere gesagt. Es geht darum, dass in einer Gesellschaft, wenn wir über diese Fälle sprechen, klar gemacht wird, wir haben immer eine Wahl und es sind nicht irgendwelche diffusen, dunklen Schicksalsmächte, die eine Diktatur herausbilden, sondern es sind auch neben den Tätern die Mitläufer und die engagierten Mitläufer und ganz besondere die geheimdienstlich Agierenden, die das Vertrauen ihrer Mitmenschen missbrauchen und ausnutzen. Und eine Wahrheit prägt sich halt intensiver ein, wenn sie mit konkreten Namen verbunden ist. Es ist ja nicht so, dass hier eine üble Nachrede vollzogen wird, sondern es geschieht das, was mit anderen Akteuren im politischen Raum auch geschieht. Sie werden auf das, was sie selber vollzogen haben und was sie selber zu verantworten haben, angesprochen. Das wird zu ihrer Person gestellt, was zu dieser Person gehörte. Es ist also nichts, was im Grunde erfunden wäre. Natürlich muss eine Person vor übler Nachrede und vor Rufschädigung gewahrt werden. Aber dann, wenn Lügen vorliegen, aber nicht, wenn Tatsachen existieren, die zu dieser Person und ihrem Leben, zu ihrer Verantwortung gehören.
Der Spiegel hat gestern berichtet, dass die Entscheidung über die Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde erst im nächsten Bundestag getroffen werden soll. Sind Sie vor diesem Hintergrund, vor dem, was wir gerade besprochen haben, erleichtert über diese Entscheidung?
Nun, ich habe das immer so gesehen, dass die Bundesbehörde ihre Zeit braucht und allein die Zahl der Anträge, die aus der Bevölkerung kommen, spricht ja Bände. Das sind ja enorme Zahlen, die wir in keinem anderen Land, in dem der Kommunismus geherrscht hatte, sonst sehen.
Der frühere Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Joachim Gauck, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Herr Gauck, danke Ihnen.
Auf Wiedersehen.
Die Zeit 8.27 Uhr auf die Sekunde genau.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 326. Auf breiten Großstadtstraßen, auf denen zu viele Autos fahren, gibt es manchmal eine Spur, auf der in der Hauptverkehrszeit nur Busse fahren dürfen. Ein österreichischer Schriftsteller hat sich vorgestellt, da so viele Touristen nach Salzburg kommen, müsste es da, wo die meisten Fußgängertouristen sind, eine Extraspur nur für Einheimische geben, damit die zwischen den vielen Touristen besser vorankommen. Denn Salzburger haben nicht so viel Zeit wie Touristen. Er hat sich vorgestellt, so eine Extraspur müsste man chinesisch beschriften, damit die chinesischen Touristen sehen, dass sie da nicht gehen dürfen, denn aus China kommen immer mehr Touristen. Das war nur die Idee eines Schriftstellers, mit der er zeigen wollte, dass der Massentourismus das Land, in das die Touristen kommen, verändert. Aber in Venedig ist es schon so weit, dass die Wasserbusse, die dort das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel sind, auf einer Linie nur noch für Einheimische fahren. Schon 2005 waren 30 Millionen Chinesen als Touristen im Ausland unterwegs, aber auch schon 6 Millionen Inder. Die indischen Touristen kommen vorzugsweise im Sommer, weil sie im Sommer das europäische Klima dem heißen Klima in ihrem eigenen Land vorziehen. Sie wollen Österreich aber nicht nur so erleben, wie es wirklich ist, sondern auch, wie es in indischen Filmen erscheint. Auch viele japanische und amerikanische Touristen wollen in Österreich sehen, was sie in einem bekannten Hollywood-Film gesehen haben. Auch die meisten indischen Filme spielen in so einer Traumwelt, in der viel gesungen wird. Sie werden aber in Bombay produziert und deshalb spricht man von Bollywood-Filmen. Viele Inder wollen sich in Österreich vor allem ansehen, wo die Außenaufnahmen für besonders bekannte Bollywood-Filme gedreht worden sind. Aber dass man ein Land, in das man als Tourist kommt, so zu sehen versucht, wie man sich das vorher vorgestellt hat, gilt auch für Europäer. Wer irgendwo hinfährt, hat meist schon ein Bild davon im Kopf, was er dort zu sehen bekommt. In Wien wollen so viele Touristen zum Stephansdom, dass deren Busse da nicht mehr hinfahren dürfen. Das war die einzige Lösung für das Infrastrukturproblem, das durch die vielen Touristenbusse entstanden ist. Nun müssen die Reiseführer mit ihrer Reisegruppe vom Stephansdom 600 Meter zum Donaukanal gehen, um dort wieder in ihren Bus einzusteigen. Dabei kommen sie über den Schwedenplatz und müssen aufpassen, dass an den Straßenbahnschienen keiner von ihrer Gruppe stürzt. Der Bus kann erst kommen, wenn alle 40 da sind, denn das ist kein Parkplatz, sondern nur eine Stelle zum Ein- und Aussteigen. Da müssen sie dann auf den Bus warten, aber da gibt es kein Dach und wenn es regnet, ist es sehr unangenehm, dort zu stehen, um dann in den Bus einsteigen zu können. Im Durchschnitt sind die Touristen über 60 Jahre alt und so ein Stadtspaziergang dauert 2 Stunden. Deshalb müsste es mehr Sitzgelegenheiten für Touristen geben. Und es gibt auch zu wenig öffentliche Toiletten. Man müsste die Infrastruktur besser an die Touristen anpassen. In Moskau ist man gegen so eine Anpassung. Da will man im Stadtzentrum keinen Massentourismus. In einem Reisebüro, das chinesische Touristen nach Moskau holen will, hat man deshalb Schwierigkeiten. Den fremden Führern wird von der Stadt geraten, sich für ihre Führungen Alternativen zum Roten Platz zu suchen. Die teuren Hotels, die in der Innenstadt gebaut werden, sind für Städtetouristen, die viel Geld haben. Die russischen Touristen, die nach Österreich kommen, kommen vor allem im Winter, aber das sind noch nicht sehr viele, nur 0,5% aller Touristen. Die chinesischen Touristen geben in Österreich ziemlich viel Geld aus, 240 Euro am Tag. So wie man sich einen Skilehrer nimmt, nehmen sie sich einen Fremdenführer, der nicht nur für die Organisation und den reibungslosen Ablauf sorgt, sondern ihnen auch Geschäfte zeigt und sie zum Einkaufen begleitet. Aber zum Essen gehen sie am liebsten in chinesische Restaurants. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 326. Danke.